Dumdi-dumdi. Du, Moritz. Hallo.
Was ist los?
Ich bin zurück aus dem Urlaub.
Ja?
Was ist denn los?
Was ist denn los? Wie geht dir das? Wie war der Urlaub, du?
War gut. Ja? Ja. Nee, ja? Ich konnte nicht klagen. Ja.
Gute Laune
gehabt. Schönes Wetter, ja. gute Sonne. Mhm. Ja, ein bisschen was gebastelt.
Was hast du gebastelt?
Wie das so ist.
Laternen oder Cluster?
Ich hab noch ein paar Kleinigkeiten an meinem völlig überteuerten Data Center gefummelt. Das wächst immer weiter, ja.
Du meinst, also ich weiß es auch nicht. Data Center, wo du einen privaten AI-Stack drauf betreiben möchtest? Volki AI.
Ja, ne, mach ich schon.
Machst du schon?
Also mach ich schon und ja.
Und wie? Du hast gerade gesagt, der ist überdimensioniert. Wie überdimensioniert kann ich mir den vorstellen?
Na, da sind jetzt schon mindestens zwei potenzielle GPU-Knoten drin, wobei einer tatsächlich sogar nicht, ja, es ist halt kostet Geld und wächst. Ich rede nicht weiter drüber. Ja.
Also, du hast da schon Schmerzen mit.
Elegante Überleitung. Vielleicht könnte ich mich mal für so ein Kostmanagement-Tool oder so. Vielleicht müsste ich mal gucken, dass ich mal irgendwie meine Workloads da unter Kontrolle kriege und halt mal schaue, ob ich das überhaupt brauche. Ich glaube.
Das ist ein gutes Thema für eine Folge. Ich glaube, ich drücke mal aufs Knöpfchen hier und dann können wir da mal eine Folge zu aufnehmen, würde ich sagen.
Das ist so ein Zufall, oder? Dass wir da hingekommen sind.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Wir haben uns, also es ist jetzt 5 Sekunden danach und zufälligerweise ist hier irgendwie das Fenster offen gewesen bei mir. Und irgendwie ist hier eine richtig wohlgeformte Biene reingeflogen mit einem roten Hut auf. Und da möchte ich direkt mal unseren Gast begrüßen heute. Der Freund ist zurückgekehrt. Hallo Enrico.
Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um ihn einfliegen zu lassen.
Genau.
Ja. Ich hatte ja erst noch Bedenken, ob ihr die Gage dann wirklich bezahlt, aber das ist ja hier also nach wie vor sehr kuschelig. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Schön, deine Stimme zu hören. Genau, auf jeden Fall freuen uns sehr, dass du wieder da bist. Vielleicht stellst du dich nochmal vor, wer bist du und was machst du hier?
Ja, also was ich hier mache, ich bin hier mit dabei und darf über Dinge erzählen, von denen ich mich hoffentlich wenigstens ein bisschen auskenne. Mhm. Ich bin der Enrico, du hattest mich eben so als Biene bezeichnet mit so einem roten Hut. Das ist wahrscheinlich dem einen geschuldet, dass ich noch ein bisschen Winterspeck habe, den ich noch loswerden will. Und auf der anderen Seite seit Anfang des Jahres bei Red Hat arbeite. Und genau, da bin ich als Solution-Architekt unterwegs, heißt über die ganzen Produktpaletten, die Red Hat so hat, da für Kunden da zu sein, denen zu erzählen, was da so geht, was da so drin ist, wie man das anwendet, solche Dinge.
Ja, du musst mal sagen, das ist erst die dritte Folge, ohne dich, ne? Also aber auch schon der dritte Monat, den wir dich schon nicht mehr genießen dürfen. Wie ist es dir ergangen, die Zeit? Also hast du...
Ja gut, also neuer Job bedeutet ja immer erstmal ganz viele neue Menschen kennenlernen und da bin ich ganz froh, dass ich so gut auch willkommen geheißen wurde. Ansonsten neue Prozesse, neue Tools, Dinge, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt und sich jetzt darüber freut und so. Also ich würde sagen, meine Einarbeitung, die ist jetzt auf den letzten Schritten. Ich habe natürlich auch noch ganz viel, was ich im Red Hat-Kontext kennenlernen darf, was ich vorher noch nicht so kannte oder noch nicht so in dem Detail. Das heißt, das waren so die letzten 2,5 Monate für mich, da reinzufinden, mich da auf die verschiedenen Tools dann schulen zu lassen, zu gucken, was da so ist und natürlich dann auch die Kunden, mit denen ich Zeit verbringen kann, kennenzulernen, zu schauen, was die so umtreibt und wie ich dann da vielleicht ab und zu mal eine kreative Idee habe und da helfen kann.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Vielleicht hast du auch direkt schon was zu Volkis Schmerzen aus dem ersten Teil, sage ich mal, aus dem Vorspann zu sagen.
Ja, da habe ich mich sowieso gefragt. Also hast du
Wie
da jetzt...
Wie kann man nur?
Ja, sind das jetzt 2 Notes, die da stehen? Also 2 identische quasi? Oder
nein,
hast du was
nein,
anderes
nein,
daneben
nein,
gestellt?
Nein, ich hatte ja diesen es ist keine Werbung und es ist nichts Bezahltes, was ich jetzt sage, vom Miniforum das Ding, ne? Also im Grunde diesen 86er AMD-basierten, den ich mir letztes Jahr noch gekauft habe und dieses Jahr habe ich mir dann halt den Jetson gegönnt. Einfach mal.
Ja.
ja, genau. Also weil Nvidia, ne, das war im Grunde halt der Hauptgrund, aber natürlich auch die 64 Gig, die da halt auch gewunken haben und die halt auch in dem Rahmen, weil ich ja nun größtenteils, also zu prozentual kann ich es gar nicht ausrechnen, zu 75%, einen ARM-Lab betreibe, da ist das dann halt dahin gewachsen. Hier muss man sagen, der Grund ist natürlich nicht wildes Workflow in die Menge schmeißen und dann einfach laufen lassen. Hier ist tatsächlich dann die Größe. Ne? Also dass man dann halt die Workloads an sich dann halt schon eine gewisse Größe haben. Ja. Genau. Aber nichtsdestotrotz ist das halt so ein typisches Wachstum, wie man sich das im Datacenter dann halt auch immer wieder findet. Ne? Also die Sachen, ja, die wachsen halt eher hysterisch als alles andere.
Ja, muss ich aber auch sagen, habe ich mich auch jetzt gerade mit beschäftigt. Also mal völlig von ab, was wir hier heute als Thema mitgebracht haben, diese ganzen AI-Workloads, das ist ja schon was dann auch irgendwie in diese Kubernetes-Welt mit reinkommt, und hatte mich dann auch damit befasst, wie kriege ich denn das eigentlich hin? Und ich habe aus einem lang her in anderem Projekt noch so die ein oder andere Grafikkarte bei mir im Lager rumliegen und hatte mich dann da mal gefragt, was kann ich eigentlich mit denen so machen, und bei so einem kleinen Sidequest hatte ich dann mit Whisper rum experimentiert. Das ist so ein kleines Modell für Spracherkennung, also Speech to Text, und habe das dann in meinem auf einem von meinen Homelab-Rechnern mal laufen lassen, auf CPU, und dachte so, boah, 5 Minuten da durchrendern lassen, das sind irgendwie 25 Minuten, die das kostet, das ist ja jetzt alles nicht so geil. Und habe mich dann gefragt, wenn ich da eine von diesen alten GPUs ausgrab, können die das nicht irgendwie auch schneller und besser und schöner? Und in dem Zuge bin ich dann da reingesprungen, dann habe ich von der CT, gab es so ein Beitrag über EXO und ein paar Mac Minis zusammenschnallen, und dachte ich, ach komm, jetzt hast du mal am Wochenende hier ein bisschen Zeit, packst du das mal an. Und ich hatte mir irgendwann so einen Mini-Gaming-Rechner für VR gebastelt, und da dachte ich mir, komm, da schmeißt du jetzt mal ein kleines Linux drauf und guckst mal, wie weit du kommst. Und ja, dementsprechend liebäugel ich auch irgendwie mit irgendwas, was mehr als 8 GB Memory von der Grafikkarte hat, und ich bin da aktuell noch im AMD-Universum gefangen und muss sagen, boah, da merkt man schon echt krass, wie dieses Feld auch von Nvidia ganz offensichtlich getrieben wird. Weil das, ja, mit den Treibern zum Lauf zu bringen, uiuiui, das war viel Trial and Error.
Ich glaube, es wird besser, ne? Aber ich empfehle tatsächlich dann wahrscheinlich den Umstieg, aber du musst halt, also rein preislich ist es, also wenn wir nicht rein über GPU sprechen, das Ding, was ich gemacht habe, würde ich, glaube ich, keinem empfehlen, der nicht irgendwie den Bedarf hat, noch mehr daraus zu machen. Und das weiß ich bei mir noch nicht mal. Also.
Genau, also da muss man aber auch gucken, du hast gerade eben von Whisper gesprochen. Whisper ist auf jeden Fall, glaube ich, auch, da gibt es ja 4 oder 5 verschiedene Modelltypen, die man da anwenden kann. Mhm. Ist natürlich auch die Frage, welche Qualität man am Ende raus haben will. Aber ich glaube, das große Modell, das Large.
Ja, und der Large fange ich gar nicht erst an.
Hör mal, also fängst du gar nicht jetzt an, ja. Aber auch das, ich glaube, das ist ja auf Basis von Torch, also von PyTorch gebaut, ne? Was natürlich wiederum extrem von den CUDA-Beschleunigern profitiert, ja. Und damit hast du eigentlich schon eine Hardware-Entscheidung in eine bestimmte Richtung vordefiniert durch eben die Applikation, die du halt verwenden möchtest, wenn du eine gewisse Performance oder erreichen willst. Und das ist natürlich dann erstmal auch teuer in der Anschaffung. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wie lange oder wie oft brauche ich dieses Modell wirklich? Ich meine, Volki, du entwickelst ja scheinbar gerade deine eigene AI-Plattform oder hast die in Betrieb. Wie oft interagierst du damit und was passiert damit, wenn du nicht damit interagierst? Lässt du das Licht an im Cluster oder wie gehst du vor?
Ich lasse es tatsächlich an. Das ist eine gute Frage. Bei mir läuft halt stündlich noch ein Job durch, der halt Dinge tut. Mhm. Dann in dem Rahmen müsste ich das vermutlich dann halt steuern, und das ist dann halt nicht möglich. Ne? Dementsprechend lasse ich es an, aber das ist ein guter Punkt. Ne? Also im Grunde muss man halt gucken, hier ist es weniger die Kosteneffizienz, weil ich bin der Einzige, der es nutzt. Natürlich, ja, Stromkosten, das ist dann halt der große Faktor, und das ist auch da, wo ich dann sparen könnte. Ne? Das müsste ich wahrscheinlich mal transparent machen.
Weil ich frage. Deswegen, ich erinnere mich gerade zurück, ich erinnere mich tatsächlich zurück an tatsächlich vor fast genau einem Jahr auf der KubeCon in Paris hat die Deutsche Bahn einen Vortrag gehalten über Building Green IT. Ja, es ging, also es war direkt auf der Keynote, das kann man auch im auf YouTube nachsehen. Tatsächlich der Gualtar Barbas Baptista, ich glaube, der war auch schon mal Teil dieses Podcasts und hatte eine Gastfolge aufgezeichnet gehabt. Das ist der Lead Consultant für Plattform Strategy and Enablement der Deutschen Bahn.
Den hatten wir.
Und der hat darüber gesprochen, wie die Deutsche Bahn es handhabt, dass eben Workloads, die nur zu Stoßzeiten gebraucht werden, Stoßzeiten im Sinne von Arbeitszeiten, nur zu diesen Zeiten verfügbar sind und danach runterskaliert werden, um eben Kosten zu reduzieren, Hardware-Ressourcen freizumachen und auch Strombedarf, sag ich mal, zu reduzieren. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz spannende Sache, weil da gibt es ja auch in der CNCF eine spezielle Interessensgruppe, die sich eben mit dieser Cost Reduction beschäftigt. Es gibt auch eine FinOps Foundation in dieser Richtung, die gegründet worden ist, aus der Linux Foundation heraus, die das als, ja, wie soll ich sagen, Strategie plant und versucht, das umzusetzen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, was insbesondere vor den aktuellen Entwicklungen immer relevanter wird.
Auf jeden Fall. Also ich muss auch immer wieder feststellen, wie wenig das bisher schon gemacht wird, aber wie wenig das auch früher gemacht wurde. Also ich so ein bisschen, wenn ich so durch die Zeit gucke, dann war IT im Grunde halt nie ein Kostenfaktor. Das war zumindest halt bis zu 2010, 2012 war das halt nie ein wirklicher Kostenfaktor, sondern eher so ein EDA-Faktor, der dann halt wirklich nicht gehandelt wurde, ne?
Ja gut, aber gemacht wurde da ja schon immer was. Du hast ja schon immer irgendwie überlegt, wie kannst du Dinge noch effizienter gestalten, wie kannst du da die Auslastung irgendwie nivellieren. Ne? Also aus längst vergangenen Zeiten, wo jeder Server Hardware war und für einen Prozess oder eine Applikation bestimmt war und in der Nacht oder zwischendurch dann sehr viel idle war, ist ja im Endeffekt auch die Einführung von Virtualisierung nichts anderes als
genau
eine Effizienzsteigerung und eine Abstraktionsebene, die das dann eben auch zulässt.
Genau, also das hat sich natürlich dahin entwickelt, aber auch selbst da ist die Größenordnung immer unterschiedlicher und ich habe immer das Gefühl, dass es eher gewachsen ist oder dass die Problematik eigentlich erhöht hat, als dass sie da entgegengewirkt hat. Ne? Du hattest dann plötzlich viele virtuelle Maschinen, also dementsprechend hattest du viel Overhead, der letzten Endes dann halt aber auch wieder nur für eine Sache und völlig uneffizient gehandelt wurde und dann hast du so Ineffizienz und Scale gehabt, bis hin zu dem aktuellen Thema Kubernetes, was halt in vielen Bereichen, wenn man sich das so anguckt, immer noch Ineffizienz on Scale ist. Ne? Also das ist halt, es pumpt sich immer mehr auf. Ne? Und wenn man da halt nicht vorsichtig ist.
Hängt ja irgendwo auch davon ab, wo so ein Unternehmen dann herkommt. Ja. Ich denke, vorher, wenn es darum irgendwo ging, dass du mit jedem Invest in eine neue Software und damit eben auch um eine Hardwarebereitstellung, um das dann zu betreiben, beschäftigt warst, hast du dann eben das Problem gehabt, ui, jetzt stehen da, weiß ich nicht, was kostet so ein Stück Blech, irgendwas zwischen 10 und 30, 40.000 Euro, plus Netzwerk, plus Dinge drumherum, plus Klima und diesen ganzen Kram. Da hast du dir halt dann dreimal überlegt, ob du was gemacht hast. Und wenn du es dann gemacht hast, dann war das halt da, aber Änderungen daran waren dann wahrscheinlich jetzt nicht so easy, außer mal ein bisschen RAM nachstecken oder so. Das kannst du ja einfach tun. Und ich denke mir, dadurch, dass dann Virtualisierung sicherlich auch dazu geführt hat, dass die Anschaffungskosten oder die Kosten, irgendwas auszuprobieren oder mal eben was dazu zu packen, halt einfach gering waren, weil das sind halt ein paar Klicks, die machst du halt oder irgendein Skript, was du abfeuerst und dann kostet so eine VM vergleichsweise mit dem Invest, wo du vorher in Hardware gehen musstest, erstmal nicht so viel, weil du ja diese EDA-Kosten von ich plane mal auf 5 Jahre meine Hardware-Infrastruktur und dann tue ich das da halt drauf. Und irgendwann kommt dann vielleicht der Punkt, wo man sagt, ui, unser Storage ist voll oder unsere Compute-Sachen reichen nicht mehr aus. Und dann kommt die E-Mail an alle, die sagt, ey, sagt mal, ist das eigentlich kurz oder kann das weg? So, das ist ja auch eine Form von Kostenkontrolle und von Optimierung, die man dann vielleicht auf eher rudimentären Ebenen auch gemacht hat.
Das wäre eine schöne Begründung gewesen damals, wenn man drauf gestoßen ist. Ne? Wir müssen auch gucken, dass wir sparen hier. Also ja, ist voll, ja, musst du warten 2 Wochen.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen so einen Effekt beschrieben, der mich so ein bisschen an, Kollegen oder Freunde und Freundinnen erinnert, die ziemlich viele Abos abschließen und irgendwann im Internet so ein bisschen das, man kennt es von den Streamingdiensten oder sowas, den Überblick darüber verlieren, was man letztendlich abgeschlossen hat. Weil letztendlich funktioniert das, ist das Prinzip ja ähnlich. Das heißt also, da herrscht eine Intransparenz bei Cloud- und On-Prem-Kosten, wie viel das am Ende eigentlich wirklich kostet, oder?
Ja, ich würde sagen, bei Cloud-Modellen oder bei Software-as-a-Service-Geschichten dann vielleicht gar nicht so sehr, weil du ja zumindest irgendwann einen Punkt hattest, wo du mal gesehen hast, was dich das dann so theoretisch kostet. Und die Daten dafür sind ja, ich sag mal, im Grunde verfügbar. Die Frage ist, beschäftigt man sich damit und macht dann was draus oder halt nicht? Aber es ist zumindest eine Transparenz da, dass du weißt, was kosten dich denn eigentlich die Komponenten? Und das rauszufinden ist jetzt nicht extrem schwierig. Wenn du jetzt im On-Prem-Bereich bist, dann vielleicht schon eher. Das hängt sicherlich auch sehr davon ab, wie groß so ein Unternehmen ist, ob man irgendwie eine Konzernstruktur hat, wo dann irgendwelche Kostenstellen da sind und irgendwelche Verrechnungen dann stattfinden. Aber da ist es jetzt wahrscheinlich nicht so, dass jede Person, die da in einem Plattformteam dann ist oder in einem Entwicklungsteam dann ist, automatisch weiß, was kostet mich jetzt eigentlich die Infrastruktur da unten drunter? Oder was kostet es mich, wenn ich jetzt ein Ticket beim IT-Support aufmache? Was kosten mich 100 Gigabyte an Platz? Oder da würde ich schon unterstellen, dass sich da an vielen Stellen jetzt nicht so viel Gedanken drum gemacht werden, weil, so also wie Volkmar schon gesagt hat, diese EDA-Geschichten, ne? Du gehst halt hin, hast das dann da, hast da eine Plattform für Beschaffung, wie die jetzt zerstückelt wird, ist dann vielleicht auch nicht ganz transparent für diejenigen, die das dann schlussendlich konsumieren.
Aber das ist auch schon eine Kernherausforderung, die Unternehmen wahrscheinlich mit Kosten oder bezüglich Kostenkontrolle in ihrer Hybrid- oder Multicloud-Umgebung haben, wie auch immer die aussieht, ja. Es ist eben nicht transparent, wie viel etwas kostet. Und im Idealfall würden wahrscheinlich auch die DevOpsler sagen, DevSecOpsler sagen, wie auch immer, ist nicht mein Bier.
Ja, sicherlich. Und ich denke, da bist du halt dann beim, wo dann irgendwie das BWL-Studium in der Informatik dann doch irgendwie auch manchmal wichtig sein kann, dass man sich halt einen Businessplan macht und sich überlegt, was kostet mich denn das eigentlich ungefähr und was kostet mich auch das Personal, um irgendwas zu halten oder wie verteile ich das? Also je mehr du da auch im Controlling bist oder zumindest weißt, was da so passiert, desto mehr hast du dann vielleicht Stellschrauben, wo du steuern kannst. Und wenn du das halt nicht tust, dann ja, ist das vielleicht für dich kein Thema, weil genug Geld da ist oder ja, weiß nicht, aus welchen Gründen das einem Unternehmen egal sein kann, was IT-Services kosten. Aber irgendwann wird es über irgendwo einen Punkt geben, wo man sagen kann, da greift man mal ein. Spätestens wenn die Admins das fünfte Mal nach einer Gehaltserhöhung fragen und man dann irgendwann denkt, oh Mist, wollen wir nicht vielleicht doch zu einem SaaS-Service gehen, mal überspitzt gesagt. Ne?
So ein bisschen Schwung hat das Thema, es ist auch schon ein bisschen älter, ne? Aber ja, ich sag mal, Sustainability, Green IT, würde ich sagen, halt in dem Zuge wahrscheinlich halt auch noch. Also das Thema ist, ich habe gerade nachgeguckt, 1988, ne? Also da reden wir nicht gerade von gestern, aber es ist man so gefühlt, man muss ja immer so ein bisschen seine eigene Bubble oder sein eigenes, wo komme ich her, betrachten. Und wenn man sich so 2010, würde ich sagen, da ist das Thema losgekommen, da hat man sich so in dem Rahmen, ich glaube, wo die Virtualisierung jetzt auch in Deutschland Einzug erhalten hat und wo man dann halt auch verstärkt dann halt auf Virtualisierung gesetzt hat, da ist das Thema Green IT, glaube ich, richtig schon das erste Mal halt hat eine zumindest eine Relevanz gehabt, wo man halt gucken musste oder gucken wollte, das ist wahrscheinlich eher das, was hat man da in seinen Datacentern laufen, wo der Verbrauchsfaktor halt auch eine Rolle gespielt hat, weil der ist ja nicht gering, also das ist so ein Datacenter.
Ja, natürlich. Habe ich auch noch eine Anekdote zu. Ich habe mal bei einem, bei so einem Outsourcer gearbeitet und da waren auch sehr viele Rechenzentrumsflächen in Hamburg dann unterwegs. Und als dann dieses Thema Green IT aufkam, da haben wir dann bei so einem Doppelboden hast du ja meistens so Fliesen, die da drin sind, die du rausnehmen kannst. Und eine dieser Fliesen war dann mit Rollrasen und das war dann der Teil, wo die Green IT dann stattfindet. das auch da, ne, da siehst du natürlich, wie ernst das zum Teil genommen wurde oder eben auch nicht genommen wurde. Und das ist natürlich auch immer eine Interessenfrage. Also gerade eine Hosting-Company hat ja erstmal ein Interesse, dass Kunden möglichst viel von dem konsumieren, was bereitgestellt wird. Und auf der anderen Seite können sie natürlich mit einer Schraube dran drehen und sich überlegen, wenn wir das effizienter hinkriegen und damit den gleichen oder vielleicht sogar einen besseren Service günstiger hinkriegen, dann bleibt halt mehr Marge übrig. Und da freuen sich in der Regel alle, die an diesem Unternehmen partizipieren, drüber. Ja. Aber auch so ist es natürlich, also ich meine, wir sind jetzt hier in so einem DevOps-Format und da machen wir alles irgendwie automatisiert nach Infrastructure as Code. Wir haben automatisch skalierende Dinge, sei es jetzt im Serverless-Bereich, sei es im Kubernetes, wo irgendwie ein Autoscaler horizontal und vertikal drin sein kann. Wir können Cloud-Umgebungen aufbauen, abreißen und so weiter und so fort. Und natürlich kann das dann auch mal passieren, dass man die ganz klassischen Probleme, die man vorher halt hatte, also von verdammt, da läuft zu viel und alles ist irgendwie voll, zu da ist irgendwie ein Kostenpunkt auf unserer Rechnung, wo wir gar nicht wissen, warum ist denn das jetzt eigentlich über die letzten Monate ums 300-fache gestiegen? Muss das eigentlich so sein? Und ich denke, da kann man wiederum eingreifen. Und heute haben wir, glaube ich, eine ganz andere Möglichkeit oder ganz andere Mittel, teilweise auch ganz andere Betriebsmodelle. Ne? Wenn wir jetzt so Richtung Cloud gucken, gibt es da natürlich auch Kostenoptimierungspotenziale, die man nutzen kann. Das heißt, du kannst hingehen, sagen, hier, lieber Hyperscaler meiner Wahl, diese VM hier, die möchte ich jetzt vielleicht nicht nur die nächsten 2 Stunden haben, sondern ich würde mich schon auch darauf committen, die nächsten 3 Jahre zu nehmen. Und dann kann sich ja so ein Cloud-Provider ja auch darauf einlassen, zu sagen, okay, dann, wenn du die sowieso so lange hast, dann kriegst du die vielleicht noch zu einem besseren Preis, weil wir wissen, du bleibst länger bei uns. Oder gerade wenn Dinge hoch und runter skalieren, kannst dich natürlich auch immer fragen, was ist denn eigentlich meine Priorität bestimmter Workloads? Und auch das wiederum ist ein Markt. Bei den meisten heißen diese Dinger Spot-Instanzen, dass du halt sagst, das ist eine Maschine, die hast du jetzt zur Verfügung, aber mit einer Notice-Period of so und so viele Minutes reißen wir dir die im Zweifel einfach weg, damit man dann höher priorisierte oder mehr bezahlende Kunden dann darauf verlagern kann. Diese Dinger aber halt trotzdem auch attraktiv gemacht werden, sodass sie genutzt werden. Das bietet natürlich eine ganze Menge Potenziale, zumindest wenn wir da bei Hyperscalern sind. Ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass Spot-Instanzen was sind, was ein IT-Betrieb anbietet und sagt, guck mal hier, da ist die besonders günstige VM, die dreht da hinten auf dem Raspberry und maß sie da mal lieb. Ich kenne das sonst eher, wenn wir so im Datacenter-Bereich sind, dass Storage etwas ist, was nach unterschiedlichen ich sag mal Leveln, ne? Da gibt's irgendwie ein Gold Storage und ein Platinum Storage und der ist dann entweder drehend und ein bisschen langsam oder eher ein Archivbereich oder eben schneller in VME ist, was natürlich auch bei der Kapazität dann ganz unterschiedliche Preisgestaltung hat. Und das sind dann ja alles irgendwie Daten, die ja theoretisch, wenn man da ein bisschen sich Gedanken macht, halt da sind und die man dann vielleicht auch nutzen kann.
Genau, und das ist ja so ein Punkt, du hast gerade verschiedene Modelle genannt, auch aus eigener Erfahrung, die da existieren und für sich hin sind die alle irgendwie verständlich, aber diese Daten auch so zusammenzuführen und zusammenzuhalten, dass man vielleicht irgendwo zentralisiert einen Überblick darüber bekommt,
ja,
in welche Richtung man gehen kann, beziehungsweise was unterm Strich dabei rauskommt, ja, um dann zu sehen, passt das für mich und wenn nein, an welchen Stellschrauben kann ich ganz bestimmt drehen, damit ich zu einem Ziel komme? Das ist ja eigentlich das, wo die Reise hingeht, sage ich mal so. Ne, wir haben da, ich glaube, Volki, du hast ein paar Tools rausgesucht, mit denen das möglich ist, oder?
Genau, da habe ich schon raus. Ich würde hier tatsächlich noch mal ganz kurz in das Thema, jetzt haben wir natürlich über Serverinstanzen gesprochen, ich würde noch mal das Thema Kubernetes halt noch mal konkret abholen, weil wir hier hier haben wir halt, wie ich vorhin gesagt habe, diesen irren Scale. Ne? Also kann man ja so sagen, ich habe früher halt meinen Apache irgendwie auf 2 Servern gefahren. Den kann ich heute, mache ich sicherheitshalber 8-mal in 3 unterschiedlichen Zonen auf 2 Clustern. Und schwuppdiwupp habe ich halt die Menge an Workloads also vervielfacht. Also das ist natürlich eine immense Kostenfalle. Also hier haben wir wirklich auch ein ganz großes Problem und es ist natürlich auch ein sehr kleinteiliges Thema. Also das bedeutet, wir haben im Grunde eine Technologie, die wiederum auf Servern läuft, die dann wiederum Workloads rausbringt. Dann sind verschiedene Teams in einem Cluster, die das dann wieder nutzen. Ja. Und das ist halt dann die hohe Kunst, das transparent zu machen und das aber auch irgendwie zusammenzuhalten, übergreifend. Ne? Also
ja, und ich glaube, da gehört auch irgendwo das Business dann mit rein, weil irgendjemand sagt er, wir brauchen jetzt hier diesen Webserver, der Katzenbilder bereitstellt. Und irgendjemand weist dem ja theoretisch einen Nutzen für das Unternehmen zu. Und dafür ist es dann ja auch wichtig zu entscheiden, wie groß oder wie komplex darf denn das eigentlich sein. Und gerade wenn wir im Kubernetes-Umfeld unterwegs sind oder im Cloud-Bereich unterwegs sind, wir haben ja massiv mehr Möglichkeiten, tolle geclusterte Systeme aufzubauen, und jeder von uns liebt es sicherlich auch, an der einen oder anderen Stelle mal neue Dinge auszuprobieren und das letzte bisschen an Redundanz auch noch rauszukitzeln, und auf einmal hast du dann da, genau wie du es beschreibst, ein Cluster mit 8 Nodes, und eigentlich machst du nichts anderes als Katzenbilder bereitstellen, und dann kostet das auf einmal 80.000 Euro im Monat. Da kann man sich dann fragen, ist das eigentlich wert, aber dass überhaupt diese Entscheidung passieren kann.
Könnt ihr nicht auch 100 Bilder darstellen, ne?
Das ist halt genau, so. Und das vielleicht zum gleichen Kostenpunkt oder sowas. Ja. Und dafür ist es dann, glaube ich, auch eben notwendig, dass da eben eine Transparenz herrscht und dass man sich da irgendwie Gedanken macht, wie kriegt man diese Daten, die man dann ja hat irgendwo oder die man sich zumindest mal anlegen kann, auch wieder zurück transformiert. Also wie kriegt man das demjenigen, der dann die Entscheidung trifft, wir wollen Katzenbilder as a Service bereitstellen, wie kriegt der eigentlich seine Daten zurück, was jetzt dieser Service kostet? Also rein von den Sachen, die wir gut zählen können, ne? Also irgendwelche Nodes, Arbeitsspeicher, CPU, Storage, Grafikkarten, was auch immer man da so braucht. Das sind ja dann alles Kostenpunkte, wo man sich überlegen kann, ja gut, vielleicht hätte es auch die Lösung für 50 Euro getan, und dann wäre es genauso gut, oder irgendwann wird es ja, egal wie viele Neuen da hinten rankommen, nur extrem viel teurer bei der Verfügbarkeit, aber das ist ja nicht immer so die Sache, die dann auch hilfreich ist. Vieles kommt da, denke ich, auch aus dem, also wenn man da Richtung DevOps guckt, war ja viel Tooling, Automatisierung, Leute näher zusammenbringen. Site Reliability Engineering ist dann ja schon eher das, wo sich auch irgendwie ein bisschen darüber Gedanken gemacht wurde, wie können wir jetzt mal Service Level definieren und wie wichtig ist eigentlich irgendwas, und darauf angelegt dann eben Services auch bauen. Und dann kommt da ja irgendwie irgendwann immer das Thema Kosten mit rein.
Ja, genau. Tooling, Moritz. Das wolltest du jetzt hören, ne?
Genau. Ich hatte eben schon über die Überleitung gemacht, aber vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle wieder anhalten.
Es gibt es. Genau, ja. die nehmen wir. Da gibt es natürlich Tools für, ne? Also man muss sich das alles nicht selber basteln. Also gerade im Cloud-Kontext würde ich jetzt sagen, da gibt es also AWS, GCP, Azure. Ich bin mir ziemlich sicher, dass DigitalOcean und auch andere Anbieter dann halt da halt Möglichkeiten bieten, da halt die Kosten zusammenzuhalten, auch übergreifend. Ne? Also AWS Cost Explorer, GCP Billing und Azure Cost Management. Ich habe es abgelesen, ich habe es tatsächlich nicht gewusst, wie die Dinger heißen. Aber im Kubernetes-Kontext, beziehungsweise es ist ja nicht ausschließlich im Kubernetes-Kontext, das wird wahrscheinlich auch übergreifend dann halt gerade den Cloud-Kontext auch ein bisschen einschließen, weil wir sind ja meistens in irgendwelchen Hybrid-Cloud- oder On-Prem-Geschichten unterwegs. Und da gäbe es halt, da haben wir halt KubeCost, das ist im Grunde halt, die war, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was zuerst da war, aber OpenCost ist meines Erachtens der Fork von KubeCost, und KubeCost ist IBM, soweit ich weiß, ne? Das Offering von IBM, um dann halt Kostenmanagement in dem Kontext darzustellen.
Ja, von der Red Hat haben wir uns da auch mal Gedanken drüber gemacht. Und es gibt halt ganz unterschiedliche Modelle, wie du sowas machen kannst. Also zum einen hast du irgendwie diese Kostenkontrolle, zum anderen das Thema Kostenoptimierung. Und je nachdem, was für ein Use Case man da verfolgt, gibt es ganz unterschiedliche Produkte, die dann auch unterschiedliche Metriken haben, wie die jetzt dann unter Umständen auch bezahlt werden. Das, was wir dann nutzen, ist Koku. Das ist auch in den Shownotes mit verlinkt, und das ist erstmal das Upstream-Projekt, was wir nutzen für den Red Hat Cost Operator. Wenn ihr so einen OpenShift-Cluster habt, dann könnt ihr mal durch den Katalog gucken. Da gibt's halt diesen Operator, der dann KPIs einsammelt und die dann zur Verfügung stellt, damit daraufhin dann Daten daraus generiert werden können.
Ja. Da da habe ich noch eine witzige Geschichte, glaube ich. Im OpenShift-Kontext war das, wie das so früher war. Ne? Also das ist im Grunde gibt es da ja nicht schon immer was. Ich glaube, es gab immer so Zwischenlösungen, gerade im Red Hat-Offering. Ich weiß nicht, da gab es Möglichkeiten, das irgendwie darzustellen, mehr oder minder gut. Ich weiß halt einen Kollegen, liebe Grüße an den Nils, falls er zuhört, den ich damals bei meinem vorherigen Arbeitgeber hatte. Wir hatten da so eine Lösung für Projektabrechnungen innerhalb von OpenShift-Clustern. Und er hatte dann so ein schönes Perl-Script gebastelt, was dann halt ab und zu mal gegen die API gefahren ist, die Sachen abgefangen hat, in eine Prometheus-Datenbank geschrieben hat und die Sachen dann halt damit ausgewertet hat. Mhm. Das war damals noch so das Ding, genau. Mhm. Schön, dass es jetzt mittlerweile was anderes gibt.
Ja, ich glaube, gibt es ja schon seit 2021, oder?
Mhm. Genau. Das gibt schon eine Weile länger und das ist jetzt eben auch damit eingeflossen, dass also das ist halt wie gesagt das Upstream-Projekt, das ist ja bei Red Hat häufig so, dass wir Dinge als Open Source machen, dass es dann eben ein Community-Projekt gibt, wo ich sag mal etwas mehr auch ausprobiert wird und das, was dann später stabil ist und wo wir sagen, da wollen wir dann auch einen Service und Support für geben, da werden dann eben die Produkte draus.
Eine spannende Sache, die sich auch gerade da direkt als Frage stellt, vielleicht auch für Personen, die vielleicht noch nicht so viel damit zu tun hatten. Volki, du hast gerade berichtet, dass ihr damals einen Shell-Script oder einen Perl-Script, hast du gesagt, ne, habt laufen lassen und das dann entsprechend abgefragt, entsprechende Sachen abgefragt hat und diese in Prometheus gespeichert hat. Welche Daten werden denn gesammelt und wie erfolgt dann die Analyse auf diese Daten?
Ja, also erstmal ist natürlich relevant, was gibt's irgendwie für Workloads, also was für Pods laufen da, was gibt's irgendwie für Namespaces, was gibt's für Nodes und was haben die jeweils für Metriken. Vieles kann dann auch über Labels passieren. Das heißt, du könntest sagen, du hast ein Node-Label, um dann zu sagen, das ist mein Klasse M, Klasse S und Klasse XL-Node und dann kannst du eben daran einen Preis dran tun. Was du aktuell und das auch da folgt mal, das ist für deinen Kollegen dann noch nicht ganz das vollständig ausreichende. Sowas wie eine Fee oder einen Kostenpunkt pro Monat für sowas wie ein Projekt ist da jetzt aktuell noch nicht drin, ist aber auf der Roadmap, dass dort eben auch Custom-Ressourcen mit eingebunden werden können und damit wäre dann auch irgendwann das Projekt als solches mit abbildbar, weil das habe ich jetzt auch schon bei einigen Kunden gesehen, dass die halt Leistungsscheine drin haben, in denen halt steht, ein Projekt im OpenShift mit der Mindestdingens kostet dann halt, keine Ahnung, x Euro pro Monat. Das ist natürlich was, wo man häufig dann drüber nachdenkt. Aber man muss sich halt schon irgendwie Gedanken darüber machen, was hat man dann für Kostenmodelle? Und in diesen Modellen ist dann verankert, wenn ich jetzt ein bestimmtes Label an etwas dran habe oder einen CPU-Kern auslaste für eine bestimmte Zeit, was entstehen denn da eigentlich für Kosten? Und die kann ich natürlich, wenn ich direkt eine Cloud-Anbindung, heißt, ich habe eine AWS dahinter, da kann ich natürlich sagen, der AWS-Node, der kostet mich jetzt hier 20 Euro im Monat. Dann könnte ich noch sagen, dass ich, weil ich das als Service für meine Kunden dann wiederum weiter bereitstelle, da eine Fee obendrauf tue und sage, 5% kommen dann noch obendrauf, damit wir auch irgendwie das Team und Personalkosten und sowas finanzieren können. Daraus errechnet sich dann halt der Preis. Aber es ist natürlich schon so, dass da Daten gesammelt werden, wie welcher Cluster ist denn das und was ist denn da so ungefähr drin los oder was gab es vielleicht auch mal, ne? Das ist ja, weiß ich nicht, ich kenne das bei interner Kostenverrechnung in größeren Konzernen häufig so, dass dann auf monatlicher Basis berechnet wird und wenn dann halt mal ein Projekt nur 2 Tage existiert, dann gibt es da vielleicht noch gar nicht so die Antwort drauf. Das ist natürlich im Cloud-Bereich ganz anders. Die angebrochene Stunde ist häufig dass die Metrik, die da gilt. Und damit brauchst du natürlich auch dann ein bisschen rückwirkende Daten, was du da so hattest und was da dann genutzt wurde.
Aber auch da ist es so, natürlich, das hilft auch, glaube ich, so Thermal Workloads ein bisschen besser abzubilden, vor allem auch in der Cloud. Aber du hast gerade AWS als Beispiel genannt. Da haben wir einen eindeutigen Kostenfaktor. Ja, ich kann sagen, ich ziehe mir eine VM hoch, die hat diesen Storage und diesen Service noch mit dran gebunden. Ich weiß, was das am Ende kostet. Wenn ich jetzt aber on-prem unterwegs bin, dann habe ich mein Rechenzentrum. Genau. Ich habe Anschaffungskosten, ich habe Instandhaltungskosten, das sind Personalkosten, und ich habe Stromkosten, ja.
Ja.
Und wie kann ich diese Kosten, ja, als Summe, ja, in dieses Tool einkippen, sodass mir das dann entsprechend ausbrechnet? Bricht das dann das runter? Gibt es da spezielle Möglichkeiten für, wie ich das da reinkippen kann, und das gliedert mir das auf? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil diese Kosten sind ja nicht gegeben, und es sind keine festen Kennzahlen, die irgendwie abrufbar wären.
Nee, genau. Also das ist jetzt auch nichts, was das Tool dann für einen erfindet. Das sind dann halt die Kostenmodelle, die man dann eben mit bestimmten KPIs verbinden kann. Mhm. Und das muss man sich dann, das sind dann die Hausaufgaben, die man da als Kunde einmal machen muss. Wenn das eben eine On-Prem-Installation ist, dann muss man einmal halt sich überlegen, was kostet denn eigentlich hier ein Gigabyte Storage, wenn ich den verwende. Und dann gibt es vielleicht drei unterschiedliche Storage-Tiers, und dann habe ich vielleicht pro Gigabyte und Stunde oder pro Gigabyte und Monat, und dann kann man das irgendwie ein bisschen runterrechnen, muss ich mir einmal Gedanken machen. Da ist dann, ich glaube, das Lieblingstool aller ITler irgendwo Excel. Dann wird das da reingetackert. Dann überlegt man sich noch, wie viel Personal hat man denn so im Schnitt eigentlich? Und dann muss man da irgendwann sich überlegen, was sind eigentlich die Kosten, die ich pro Core halt habe. Und das sind ja nicht nur Strom. Du hast ja auch noch, haben wir eine Virtualisierungsplattform, dann sind da häufig Lizenzgebühren mit verbunden oder irgendwelche Support-Subscription, die dann da so drin sind. Das sind eben alles Kosten, die ich für mich einmal durchsortieren muss. Und wenn ich da dann eben mal einen Kassensturz mache, dann kommt da idealerweise irgendwo dann ein Preis raus. Und dieser Preis landet dann eben in den Kostenmodellen. Und dann arbeite ich von da aus auf Basis vielleicht von Labels. Na, wenn ich ein Node mit einem Label habe und weiß, da kostet jetzt ein CPU-Core so und so viel, daraus kann das Tool dann wiederum Sinn machen, dieses Kostenmodell gegenlegen und dir dann sagen, was hat denn eigentlich etwas gekostet oder wie hoch sind denn die prognostizierten Kosten für den nächsten Monat mit der Skalierung, die das so genommen hat. Solche Dinge sind dann da möglich.
Das ist ja spannend, auf jeden Fall. Aber du hast gerade eben anfänglich gesagt, muss man sich am Anfang dahinsetzen und die Kosten zusammenrechnen.
Ja.
Allerdings glaube ich, ist es ja so, dass die Kosten sich natürlich mit der Zeit verändern. Insbesondere Lizenzkosten haben wir ja jetzt in den letzten paar Monaten ganz gut mitbekommen, dass sie auch mal in dreistelligen Bereich explodieren können.
Ja.
Das heißt also, auch da ist zum Beispiel auch in der Security immer wieder ein Assessment notwendig, um halt auch zu gucken, was für ein Stand ist da und wie haben wir uns weiterentwickelt, oder?
Ja, natürlich. Du hast ja auch neue Hardware, die irgendwo reinkommt, und dann kostet einmal ein Kilo Server irgendwie doch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Da muss man immer irgendwie gucken. Und ich denke, wenn man sein Preismodell besonders stabil halten möchte, dann ist das häufig, dann variiert vielleicht die Marge am Ende und dann gibt der Hoster das vielleicht nicht hundertprozentig weiter und dadurch bleibt es dann stabil. Aber egal, was du machst, Dinge sind teurer oder weniger teuer. Auch das Wetter verändert sich, und wenn sich das Wetter verändert, hast du unterschiedliche Klimaleistungen, die du halt hast. Also du würdest ja irgendwann diese Kurve dann ein bisschen nivellieren und dann so ein Mittelwert für dich dann bilden. Aber das ist natürlich was halt weiterlebt und wo natürlich, wenn die Daten dann mal da sind, man dann trotzdem auch mal gucken muss, am Ende von einem Quartal, von einem Monat, von einem Jahr, was auch immer die Zeitspanne ist, in der Menschen ihre Kosten da mal übereinander legen, ob das dann jetzt so funktioniert hat und ob sich das dann so weiterhin lohnt oder ob man dann vielleicht auch mal den Kundinnen so eine Mail schreiben muss, wo man sagt, ja, hier, ab nächsten Monat ist dann doch vielleicht ein bisschen teurer. Mhm. Das ist eine ganz normale Geschichte, dass sich sowas eben auch weiterentwickelt. Aber du hast halt die Daten, ne? Das ist ja zumindest schon mal was, wo du dann sagen kannst, das waren jetzt unsere Daten, das ist auch das, was wir vielleicht auch weiter verrechnet haben. Und dann kannst du halt einen Kassensturz machen und machst eine Rechnung, wie viel Profit oder Verlust du dann da jetzt gemacht hast. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon mal ein deutlich informierterer Prozess, als jetzt zu sagen, ja gut, wir kaufen das jetzt mal die nächsten 5 Jahre und dann wird das schon irgendwie.
Ja, zumal es ja, also gefühlt, ne, also wird's diese Themen dann eher so interne Verrechnungsthemen dann betreffen, ne? Und da muss man einerseits natürlich aufpassen, dass man sich seine internen Kunden nicht verprellt, indem man halt monatlich die Kosten anpasst, weil man halt da irgendwie ständig Nutzung ist ja auch ein Thema. Wenn dann plötzlich halt drei Projekte sterben und man hat halt plötzlich keine Nutzung mehr drauf, dann werden die Kosten auch enorm steigen für diese einzelnen Themen. Und da muss man, glaube ich, einen guten Weg finden, das zumindest jährlich immer mal zu reviewen und dann jährlich dann halt mal einen neuen Preis auf den Markt zu schmeißen, damit man, damit es nicht abgeht wie auf der Börse. Ne? Also es ist
Und wenn man da mal von etwas weniger Technischem ins Organisatorische reinguckt, nicht selten ist es ja auch so, dass gerade in größeren Unternehmenskontexten dann auch sowas wie ein interner Verrechnungssatz für Personal herrscht. Und der kostet dann halt, sagen wir mal, 20 Euro die Stunde ist der interne Verrechnungssatz. Und dann hast du ja trotzdem Mitarbeitende, die am einen Ende des Gehaltsspektrums und andere am anderen Ende halt sind. Und trotzdem werden die dann zu einem gleichen Preis irgendwo häufig verrechnet. Das ist ja auch nichts anderes als zumindest mal anfangen, sich Gedanken zu machen, was sind denn da eigentlich für Aufwände und was kostet uns das eigentlich? Und dann zu gucken, wie weit sind wir damit gekommen? Deckt das eigentlich wirklich unsere Kosten oder subventionieren wir vielleicht an manchen Stellen irgendwas auch? Da gibt es bestimmt ganz viele schlaue BWLer, die sich da schon viel tiefere Gedanken auch gemacht haben.
Aber nochmal zurück zu Coco. Da habe ich nämlich noch eine Frage zu der Funktionalität. Du hast auch eben von der Roadmap gesprochen. Kann das Tool auch Workloads empfehlen, die optimiert werden könnten? Weil
du meinst so klassisches Right-Sizing?
Ja, genau. Weil wir hatten gerade eben zum Beispiel, wir hatten vor ein paar Minuten das Beispiel gehabt, Speicher. Ja, wir haben Slow Storage, wir haben auch Fast Storage mit SSDs oder sowas. Theoretisch gesehen könnte man ja sagen, wenn dann eine falsche Storage-Klasse oder so zugeordnet ist und ich habe irgendwo drin eigentlich einen Slow Storage und ich brauche den eigentlich gar nicht, weil es dann ist es ja schon ein Kostenfaktor, den man auch implementieren könnte. Bis zu welchem Grad, jetzt nicht vielleicht genau dieses Beispiel, aber können diese Tools das oder kann Coco das in die Richtung?
Nee, das im Grunde erstmal nicht. Was du natürlich sehen würdest, ist, wie viel Storage hast denn du jetzt eigentlich provisioniert und wie viel nutzt du denn davon eigentlich? Das könnte ein Punkt sein, wo du dann ein Optimierungspotenzial von ableiten kannst. Aber es ist jetzt nicht ein AI-Tool, was dann extrem tief reingeht und sagt, hier, da und da könntest du Folgendes tun. Wo es natürlich leicht fällt, ist, wenn es tatsächlich um Cloud-Geschichten geht, weil da kannst du natürlich schon Rückschlüsse treffen und sagen, du nutzt jetzt hier ganz normale EC2-Instanzen und durch ein Committed Spend könnte man da Kosten reduzieren oder durch Spot-Instanzen könnte man bestimmte Kosten reduzieren. Da fällt es leicht, eine Empfehlung zu treffen, aber es ist jetzt nicht so, dass das sich anmaßt, dann wirklich alle Use-Cases dann abzubilden. Und das ist dann eben auch, wie man dann gucken muss, wie macht man eigentlich aus seinen Daten jetzt Sinn oder was leitet man eben daraus ab. Also da gibt es bestimmt ein schönes AI-Modell, was das dann später irgendwann kann, aber vom Core-Projekt ist erstmal das Wichtige, Kosten sammeln, die transparent machen, Estimates, also Schätzungen irgendwo auch weiterzugeben anhand der Kostenmodelle, die man eben erstellt hat und jetzt nicht so der Fokus darauf, die Optimierungsempfehlungen dann weiterzugeben. Dafür gibt es dann andere Tools so drumherum.
Speaking of Core-Projekte, gibt es Integrationen zu anderen Red Hat-Projekten wie OpenShift, wie RHEL oder wie Ansible? Ich weiß nicht ganz genau, was man da noch alles mit reinziehen könnte. Und welche Metriken werden aus diesen Produkten gesammelt und entsprechend ausgewertet?
Ja, also im Grunde ist das, wo ich sagen würde, wo am meisten gerade dran passiert, alles so Richtung OpenShift, also da zu überlegen, was könnten eigentlich weitere Kostentreiber sein, definitiv auf der Roadmap. Und dazu muss ich sagen, alles, was ich sage, ist natürlich immer mit einer Ungewissheit zu verstehen. Und nur weil ich das hier erwähne, heißt das nicht, dass das tatsächlich so kommt. Und wann es kommt, kann ich schon gar nicht sagen. Aber wir sehen natürlich, dass ganz viele neue Workloads irgendwo auch GPU-Unterstützung haben oder brauchen. Ne? Wir haben es eingangs erwähnt, wir testen alle irgendwie AI-Modelle aus. Das machen Unternehmen natürlich ganz genauso und da muss man sich dann halt fragen, wie kriegt man dann die Grafikbeschleuniger oder andere Beschleuniger damit rein in so ein Verrechnungsmodell und wie kann man das dann gegenrechnen? Das ist halt ein Thema. Dann ist natürlich bei OpenShift relativ klar, welche Cluster gibt es denn und was laufen darin für Workloads und wie viel Leistung nutzen die so. Das ist was du heute recht problemlos machen kannst. Was auf der Roadmap ist dann Custom-Metriken mit anzureichern. Du könntest dir jetzt irgendwann sagen, du hast, keine Ahnung, ein Git-Service hinten dran und dieser Git-Service wird bereitgestellt über eine Custom Resource Definition, wo dann ein Operator losläuft und das dann tut, sodass du im Grunde die Daten deiner Custom Resource Definition dafür nutzen könntest, um auch daraus Kosten abzuleiten. Das ist was auf der Roadmap ist und da weitergehen wird, wo sich aber noch nicht ganz klar ist, was kommt da rein und was kommt da vielleicht auch nicht rein. Aber das ist so die Entwicklung im OpenShift-Bereich. RHEL ist eine recht einfache Geschichte, weil so ein Server hat in der Regel, also es gibt eine Anzahl von Servern und die haben dann Arbeitsspeicher, Compute und Storage. Das sind KPIs, da kann man was dran machen und dann kann man diese Daten nehmen und daraus Kosten ableiten. Ansible ist ebenfalls was auf der Roadmap ist, wo aber die Use Cases noch nicht ganz klar sind. Also wonach rechnest du denn eigentlich? Nach wie viele Runs machst du da? Oder hast du dann pro Run etwas und dafür für unterschiedliche Projekte, in denen du was laufen lässt, unterschiedliche Kosten? Oder geht es um die Laufzeit, die du dann da drin hast? Also da ist noch nicht ganz klar, was wollen eigentlich die Kunden, die das dann weiter verrechnen wollen? Wo wollen die da eigentlich ihre Kosten rantun? Da ist, soweit ich das Team verstanden habe, gerade viel Diskussion drum, aber potenziell ist das was, wenn man da eine vernünftige Grundlage hat, man da eben was machen kann. Genau.
Aber wo du gerade sagst, Kosten runterbrechen und das auch in Verbindung mit einzelnen Produkten, ist mir gerade so ein bisschen die Idee gekommen. Zum Beispiel mit den, du hast gerade die Ansible Runs erwähnt. Rein theoretisch bietet mir doch, wenn ich beispielsweise eine Übersetzungsengine, die ich im Internet anbiete. Ja, da gibt es genug Anbieter, auch gerade aus dem deutschsprachigen Raum. Und dann könnte ich ja eigentlich, wenn wir Custom-Metriken haben, eigentlich berechnen, wie viel mich ein Satz letztendlich auf meiner Infrastruktur kosten würde. Ja, ja. Das ist ein Faktor, der führt mich direkt eigentlich zur nächsten Frage. Für welche Unternehmen ist eben dieses Cost-Management überhaupt besonders sinnvoll?
Ja, also ich glaube, generell Kostentransparenz zu haben, kann für jedes Unternehmen gut sein. Und da noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Jeder Kunde, der bei uns eine Subscription hat eben dieses Cost-Management automatisch mit drin. Das heißt, es kostet jetzt nichts extra, sondern steht halt as a Service in der Konsole zur Verfügung. Da gibt's den
egal Rater. Welche Subscription?
Das ist, wenn wir es so OpenShift machen, dann sind es halt OpenShift-Subscription, aber da gibt es keine große Unterscheidung, welcher Typ da verwendet wird. Genau, aber damit lieferst oder hast du dann die Möglichkeit, diesen Operator zu installieren, kannst dann die Daten an uns entsprechend weitergeben, kannst deine Kostenmodelle hinterlegen und Cloud-Verbindungen angeben und dann wird da eben noch mehr mit reingebracht.
Ich glaube, diese
Form der Transparenz ist zumindest für, was wolltest du?
Ich wollte nochmal sagen, weil du es gerade gesagt hast, also es ist ein SaaS-Service, ne? Also ich glaube, wir hatten es noch nie erwähnt. Das bedeutet, also das kann ich übers Red Hat-Portal, kann ich da irgendwas dann halt einschleusen und dann der Operator oder wahrscheinlich
der dann Operator halt sammelt dann erstmal die Daten und dann gibt es da entsprechend für die Konsole einen Login, den man dann an diesen Operator weitergibt und dann delegiert er diese Daten eben weiter an den SaaS-Service, der dann die Auswertung, Darstellung und sonstige Dinge halt macht. Und die Grundlage dafür ist halt, wie gesagt, das COCO-Projekt. Das kann man sich natürlich auch self-hosted hinstellen, beziehungsweise die Datensammelgeschichten, das findet natürlich im Cluster statt und wird dann von da aus an die Zentrale dann weitergeleitet. Und ich hätte jetzt gesagt, da spricht eigentlich für jeden Kunden, der das hat, erstmal gar nichts dagegen, das einfach mal zu tun. Besonders interessant wird es aber aus meiner Perspektive für diejenigen, die jetzt so ein Cluster nicht als Selbstzweck betreiben, sondern die vielleicht ein Plattformteam sind und das als Service für Entwicklungsprojekte oder Abteilungen oder was auch immer für eine Struktur eben das Unternehmen hat, eben zugrunde legt, um daraus dann ihre eigene Abrechnung zu bauen. Dafür bieten wir dann, du hast gerade Integrationen angesprochen. Das eine ist natürlich, woher sammelst du Daten? Das andere ist, wohin kannst du eigentlich Daten hinsenden? Das Einfachste, was du tun kannst, ist, dass du die CSV-Reports generieren kannst, um dann die Kostenpunkte zu haben und die dann irgendwo in welchem Tooling auch immer weiter verwenden kannst. Und das andere, wo wir eine direktere Integration haben, ist dann Power BI oder Apptio. Und ich hatte da auch schon gesehen, es gibt auch Excel-Makros, die dann im Zweifel diese Daten abfangen und darin weiterverwenden können. Aber ich denke jetzt, Excel ist jetzt vielleicht nicht für jeden das Tool. Aber ich denke mal, so Power BI oder Apptio sind ja schon Sachen, wo dann, da kommen wir dann wieder zum Business hin, diejenigen, die dann irgendwo die interne Rechnungsstellung machen. Meistens ist da ja irgendwie so ein System, so ein Data Warehouse, wo irgendwie dann Daten reinfließen, die dann weitergehen.
Ja, das Self-Hosting hätte ich jetzt nicht an deiner Stelle nicht erwähnt, weil ich glaube, Volki wird jetzt gleich den Cluster nochmal ein bisschen anreichern zu Hause, gerade was das Thema angeht. Aber natürlich, ja. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass mir dieses Tool helfen kann, entsprechende Kosten aufzuzeigen und so weiter und so fort. Da ist natürlich auch die Frage interessant. Wie aufwendig ist die Implementierung des Tools oder die Anbindung des Tools in die bestehende Infrastruktur?
Ja, aber da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Ja. Die eigentliche Arbeit steckt gar nicht so sehr da drin, das jetzt aufzusetzen und dann Daten zu sammeln. Ja. Sondern sich damit zu befassen, wie sieht denn eigentlich mein Kostenmodell aus und was kostet denn eigentlich die abrechenbare Einheit. Das heißt, diesen Operator zu installieren, da geht man einfach in den Catalog rein, sucht einfach mal nach dem Cost Operator, meldet sich dann unter console.redhat.com an, klickt da einmal auf Cost Management und auf OpenShift und dann gibt es da schöne Guides. Und ich hätte jetzt gesagt, also mit noch einer Kaffeepause zwischendurch und mit ein paar Kollegen schnacken, bist du da ein paar Stunden oder einen Tag spätestens durch. Hm. Aber den Sinn daraus machen, das in den Geschäftsprozess mit einzubeziehen, da vielleicht schöne Power BI-Dashboards zu machen, wo man dann irgendwelche anderen Verrechnungselemente mit einbezieht, das ist dann das, was dann deutlich komplizierter wird. Und du hattest ja auch gesagt, du hattest eben so einen schönen Fall von, ich kann dann pro Übersetzung, pro übersetzten Satz runterrechnen, was hat der mich eigentlich gekostet. Jetzt musst du dann aber auch davon ausgehen, dass deine Umgebung dauerhaft in irgendeiner Weise unter Last ist. Und wenn zum Beispiel überhaupt niemand etwas nutzt, du aber die Infrastruktur nicht runterskalierst, hast du ja irgendwie auch eine Grundgebühr an Kosten, die da halt laufen. Ja. Und das ist dann auch was, wo es dann meiner Meinung nach beliebig komplex wird. Und da kann man ganz viel Arbeit reinstecken, aber wenn man jetzt einfach sagt, wir haben so einen ungefähren Estimate, was uns ein Core kostet, was uns ein bisschen Arbeitsspeicher und ein bisschen Storage kostet, dann ist man relativ schnell bei einem Dashboard, wo mir das dann eben dargestellt wird. Und das, finde ich, kann jedem eigentlich helfen, da mal ein bisschen Awareness auch für zu haben oder was man dann eben auch seinen Teams weitergeben kann. Man muss ja nicht immer die Person sein, die dann mit der Mail um die Ecke kommt, die sagt, hier ist das Kunst oder kann das weg, sondern man kann ja auch einfach den Teams, die es dann konsumieren, einfach mal das Dashboard zur Verfügung stellen und sagen, hier, guckt mal, das ist übrigens das, was ihr bei uns so verursacht und dann kommt vielleicht so ein Team auch intrinsisch motiviert auf die Idee, dass dann eine ganz andere Awareness dafür dasteht, weil diese Daten einfach da sind.
Ja, genau. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Tatsächlich, das Coco-Projekt an sich, da ist es natürlich nicht so einfach. Ne? Also, man muss halt natürlich gucken, dass man dann halt das Portal in irgendeiner Weise dann halt hostet, beziehungsweise sich dann den Operator oder in irgendeiner Form dann das Ganze dann halt so irgendwie aufhilft. Ich glaube, hier gibt es so ein Get-It-Start, wenn ich mir das angucke.
Ja, wenn man da reinguckt, da gibt es schon auch eine UI, die damit drin ist, wo ein bisschen was halt gemacht wird. Aber natürlich ist das jetzt nicht eins zu eins das, was wir als Managed Service dann bereitstellen. Also da ist schon mal ein bisschen anderes drumherum. Und wir haben auch, im Coco-Projekt beziehungsweise NICE heißt das, NISE. Das ist ein Tool, was einfach dann Beispieldaten generiert, ist auch mit in der Organisation zu finden, weil ich möchte jetzt, wenn ich mein Kostenmodell baue, vielleicht nicht selbstständig mir da Gedanken machen, wie ich das dann teste oder immer ein Cluster dafür hochfahren, um was zu testen, sondern da können dann eben auch Daten generiert werden, die dann eine bestimmte Usage halt bieten. Das kann schon mal eine gute Sache sein, um in das Thema reinzukommen. Und wie gesagt, für diejenigen, die mit Red Hat Produkten unterwegs sind und da subskribiert sind, einfach mal in den Kostenreiter reingucken und dann mit rumspielen. Das ist halt, wie gesagt, was automatisch mitkommt. Das ist auch ein großer Unterschied zu dem, was andere Unternehmen so mit anbieten. Also gerade wenn wir so im Right-Sizing oder Kostenoptimierungsbereich sind, passiert da auch viel über wie viel kann man denn eigentlich sparen? Also das Produkt schlägt einem vor oder setzt das vielleicht auch automatisiert um, dass da 1000 Euro gespart werden und dann sagt halt der Hersteller vielleicht sowas wie, von diesen 1000 Euro, die du jetzt gespart hast, kriegen wir 20% als Provision, mal als fiktive Zahl. Ne? Das kann natürlich auch ein Geschäftsmodell sein, was bei uns jetzt aber nicht, ja, nicht so angewandt ist, sondern wo es eher darum geht, wenn ein Kunde das nutzt und sich über Kostenverrechnungen Gedanken macht, dass man ihm einfach ein bisschen was an die Hand gibt, dass man das möglichst gut tun kann. Da geht es gar nicht so sehr um den Optimierungsbedarf, sondern eher die Transparenz irgendwo auch.
Ja.
Ja, also.
Ja, sehr cool. Du, da muss ich mir ein paar Shellys kaufen und erstmal meine ganzen Notes durchmessen, was sie da nehmen und dann bringe ich das ja hier auch zum Rennen. Du.
Genau, weil Volki dein Motto ist, man muss investieren, damit es günstiger wird, ne?
Genau.
Genau. Genau, auf jeden Fall. Das hört sich spannend an. Ich glaube, für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen da draußen auf jeden Fall ein Thema, dass man sich mal, ja, auf der Zunge zergehen lassen sollte, vielleicht mal im Hinterkopf behalten sollte. Enrico, hast du denn jetzt eben für unser Plenum, sage ich mal so, einen Tipp, was man jetzt nach dem Podcast, nachdem man das gehört hat, umsetzen kann, auch wenn man erstmal keine Red Hat-Lizenz hat? Oder kann man sich Coco so angucken? Würdest du das empfehlen? Wie kann man da vorgehen? Was wären so die ersten Steps, um in die Richtung zu gehen?
Ja, also gibt einen, werden wir auch in den Shownotes verlinken, gehe ich mal davon aus, gibt auf GitHub eben das Projekt, da kann man sich das ein bisschen angucken, wie es da so aussieht. Ansonsten kann ich auch gleich nochmal einen Link bereitstellen, wie das dann so Richtung Red Hat Cost Management, wenn man da jetzt unter den Subskribierenden da draußen ist, wie man das einsetzt und was es da so zu beachten gibt. Ich kann mir auch vorstellen, also ich hatte da auch einen Kunden, der ein bisschen regulierter unterwegs ist, wo nicht jeder Cluster oder jeder Operator direkt ins Internet kommunizieren kann. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, dass man Daten lokal voraggregiert und die dann später an einer anderen Stelle des Netzwerks dann rausschickt. Also was gibt's. Aber ich würde halt sagen, dass diese Links zu diesen Projekten kann man einfach mal in die Shownotes packen. Und wer da Lust hat, guckt sich das einfach mal an und überlegt sich, ob vielleicht das ein oder andere Perl-Script auch durch sowas ersetzt werden könnte.
Ja, Volki, kannst du direkt mal an deinen ehemaligen Kollegen weiterleiten. Aber ja, Lust haben ist ein gutes Stichwort, weil natürlich, wenn ihr Lust habt und diese Folge euch gefallen hat oder ihr sagt, was war das denn für ein Thema, ich erhoffe mir andere Themen, dann schickt doch gerne eure Anregungen und Anmerkungen an podcast@sva.de. Wir lesen sehr gerne Fanpost und freuen uns über jede Anmerkung. Und dann auf jeden Fall bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer vielen, vielen Dank dir, Enrico, dass du den langen Weg auf dich genommen hast, in diesen Podcast zu kommen. Und ja, es war mir wie immer eine Freude, dich zu hören und zu sehen. Und ich hoffe, dass wir das bald wieder machen.
Ja, ihr Lieben. Ja, das hoffe ich auch. Eine Frage habe ich noch. Du, sehen wir uns denn in London?
Ja, das ist natürlich die wichtigste Frage.
Ja, da muss ich leider passen. Das ist bei mir dieses Jahr nicht mehr mit auf dem Plan. Das heißt, KubeCon werde ich... Da war ich jetzt lange, lange, viele Jahre immer mit bei, dieses Jahr aber nicht. Aber ich gehe mal davon aus, die Container Days sind da ein bisschen näher dran. Das heißt, ich weiß gar nicht, wann ist das? Im September.
Da werden Urlaub, wir uns
wiedersehen.
In meinem Urlaub.
Ach, schon. Nein, wieder. Hast du schon wieder Urlaub?
Da könnt ihr mir wieder das ganze Jahr fragen, ob ich bei der Container Days bin. Und nein, ich habe Urlaub. Deswegen haben es wieder nicht verschoben bekommen.
Aber ich bin bei den Container Days, Enrico. Dann sehen wir uns da, spätestens da sehen wir uns auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, früher noch. Ja, ansonsten solltest du doch irgendwie auf die KubeCon kommen wollen. Ich habe einen großen Rucksack. mit so einem Bullauge drin.
Ich habe hier auch so einen großen Koffer. Du könntest auch in meinen Koffer kommen. So viele Sachen brauche ich nämlich nicht.
Genau.
Ich habe keinen kleinen Trolley mehr.
Enrico
Punta. Genau. Ja,
oder Punta.
Enrico Punta. Ja. Das sind alles sehr nette Angebote. Allerdings weiß ich nicht, ob ich in einem Koffer mitreisen möchte. Das hängt alles ein bisschen davon ab, wie lange das dann wäre und wie sehr du mich dann durch die Gegend schmeißt. Ja. Ich weiß auch nicht, die Einreisebestimmungen in den in UK dann so sind.
Im Koffer ist das nicht so schlimm.
Tatsächlich auch vielleicht nochmal ein freundlicher Hinweis an alle Leute, die uns zuhören. Inzwischen braucht man ab dem 3. März braucht man ein Visum für die Einreise in die nach Großbritannien, ähnlich also wie die ESTA, ja. Genau, das heißt ja. ETA, ja. Und wie gesagt, das wird fällig in der Zeit, wo die KubeCon ist, dementsprechend, das konnte man ab letzter Woche Mittwoch, glaube ich, beantragen, das kann man über eine App machen.
Genau, am 5. März.
Genau,
es und ist, total easy. Genau. Ist total, ich weiß gar nicht, warum die App so schlechte Bewertungen gekriegt hat. Ist ein bisschen pragmatisch, muss man
zugeben. 12,50 € kostet Volki, deswegen.
Aber wahrscheinlich deswegen. Nimm's auch von den Toten. Nein, aber es ist, ist tatsächlich einfach. Also es ist auch schon durch. Ich habe jetzt 10 Minuten gebraucht, um das Ding irgendwie zu beantragen und 10 Minuten später war es dann auch schon der Haken echt? Dran. Also das
bei mir
war,
nicht. Ja, ja. Bei mir steht noch Bearbeitung.
Echt? Nee, bei mir war tatsächlich dann halt genehmigt.
Ja, die haben wahrscheinlich,
also vielleicht haben sie nur die Einreichung genehmigt. Aber
ja, die haben wahrscheinlich da herausgefunden, dass ich keine Network-Policies in mein Kubernetes-Cluster packe und deswegen darf ich nicht einreisen. Ja,
ja, ja. Das wird sein.
Alles klar.
Gut.
Dann.
Schön war's.
Danke euch.
Ja, ihr Lieben, danke für die Einladung.
Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Bestimmt bis zum nächsten Mal. Irgendwann.
Bis. Macht's gut. Übernächster Folge. Tschüss.